We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly.
And we're in a democracy. The will of the people always prevails.
A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results.
God bless America, and may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Schönen guten Tag. Hallo, Herr Professor Dr. Christian Lammert, da sind wir wieder, wir beiden.
Ja, und eine Wahl liegt zwischen unseren beiden Gesprächen.
Genau, ja, beziehungsweise eine Wahl und noch ein anderes Schicksalsereignis in der deutschen Politik. Und was das alles in der Zusammenkunft bedeutet, darüber sprechen wir heute. Die gute Gesellschaft live on air samt Live-Chat und eben der Möglichkeit, hier auch zu interagieren, Fragen zu stellen. Die Überschrift lautet ja, Trump gewinnt, wie geht's weiter? Und das ist ja jetzt so ein bisschen die Frage. Also die Demokraten haben sich ja bisher sehr sehr staatsmännisch gegeben, haben gesagt, ja, das Ergebnis akzeptieren wir und so weiter. Wir hatten ja damals die Wette abgeschlossen, da haben Sie gesagt, Sie rechnen eher mit einem Gewinn der Demokraten, wenn Joe Biden dann praktisch durch einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin ersetzt wird. Ich habe damals gesagt, Donald Trump wird das Ding mit Sicherheit machen. Wie haben Sie dieses Wahlergebnis wahrgenommen? Hatten Sie dann kurz davor doch schon damit gerechnet oder dachten Sie sich dann so, verdammt nochmal, das überrascht mich?
Ja, und da sieht man mal, wenn man in Prognosen falsch liegt, da hilft auch ein Studium der Politikwissenschaft wenig. Da muss man manchmal halt überlegen, wo man selber falsch gelegen hat. Also ich meine, wenn man sich so anguckt, die Umfragen, die man auch gesehen hat, das war ja immer hauchdünn. Und es gibt jetzt, wenn man das zurückblickend sich anguckt, so ein paar Umfragen, die genau das Wahlergebnis vorhergesagt haben. Und da muss man jetzt genau fragen, warum waren die gut, auf was haben die geguckt, was haben die anderen falsch gemacht. Ich hatte halt immer den Fokus auf den Wahlkampf, auch die Mobilisierung bei Wahlkampfveranstaltungen und habe mir auch angeguckt, wie professionell der Wahlkampf bei den Republikanern war. Und da war wenig Geld drin, der war nicht richtig koordiniert und die Demokraten haben halt einen sehr professionellen Wahlkampf gemacht. Und ich finde auch, dass Harris eigentlich auch einen guten Wahlkampf gemacht hat, aber es hat dann nicht gelangt. Und inzwischen weiß man schon ein bisschen mehr wahrscheinlich, woran es gelegen hat, aber da können wir uns ja noch drüber unterhalten.
Der Wahlkampf der Demokraten war professionell, das ist richtig, aber ich hatte auch das Gefühl, so wie ich das von hier beobachtet habe, dass ich da viel so gehört habe, was mich so an die deutsche CDU erinnert hat. So, und wir stehen irgendwie zusammen und wir machen uns das alles irgendwie schön und das wird alles irgendwie gut, wenn ihr uns wählt. Ich hatte da so ein bisschen Schwierigkeiten, das zu greifen. Bei Trump hatte ich immer das Gefühl, ich weiß, woran ich da bin. Zumindest so halbwegs. Der ist irre, aber das weiß ich. Und der ist knallig.
Ja, aber muss man dann für ihn wählen?
Ja, nee, aber können Sie sich vorstellen, dass so Kamala Harris hatte ja dadurch, dass sie auch relativ spät eingestiegen ist, schon so Startschwierigkeiten in diesem Wahlkampf. Hatte sie denn die Gelegenheit, ihr Profil auch wirklich auszuarbeiten?
Nee, ich glaube, das stimmt schon. Das ist nicht ganz gut gelungen. Man muss dann aber auch sagen, normalerweise hat man fast ein Jahr Zeit für so einen Wahlkampf, weil man nicht in der Mitte einfach die Kandidaten austauscht. Also sie hatte kurze Zeit. Sie ist auch in dieses Rennen mit sehr negativen Zustimmungswerten reingegangen. Also sie war nicht populär, weil man sie nicht kannte, nicht genau wusste, was sie gemacht hat im Weißen Haus. Sie ist insgesamt als Vizepräsidentin eigentlich eher blass geblieben. Und jetzt musste sie das aufholen. Und da hat die Kampagne so mehrere Schwerpunkte gesetzt. Das erste war eben dieses Joy, um so ein Gegenbild zu dieser düsteren Kampagne von Trump zu präsentieren. Das hat auch mobilisiert, aber das konnte natürlich nicht durch den ganzen Wahlkampf tragen. Und dann hat man später versucht, ein bisschen mehr mit Inhalten zu kommen, aber das war halt nicht überzeugend. Da kamen immer mehr nur so allgemeine Beschreibungen, die Wirtschaft stärken. Und dann wurde es auch manchmal ein bisschen, wir wollen Preiskontrollen machen. Da ist dann so Aussagen wie Trump einfach, wenn ich dran bin, dann werden die Energiepreise runtergehen und dann wird alles preiswerter, weil wir wieder Öl und Gas fördern. Das war einfacher und das hat bei den Leuten, glaube ich, mehr gewirkt. Ich habe aber auch gesehen, also meine Quelle, ich muss das glaube ich nochmal nachgucken, das war so eine Daily Show Nachricht, aber angeblich war am Wahltag auf Google eins der häufigsten Suchbegriffe, ist Biden kein Kandidat mehr.
Es waren einige interessante Dinge gerade an diesem Tag, die in den Google-Trends eine Hochphase hatten, zum Beispiel auch, was ist eine Wahl und bin ich ein Amerikaner?
Genau. Also da sieht man auch, dass viele Wähler sich überhaupt nicht informieren. Das will ich jetzt gar nicht kleinreden, sondern wir haben immer manchmal so den Eindruck, wenn wir dann auch sagen, ich kann gar nicht verstehen, dass ein Wähler so oder so wählt, die sind nicht mit viel Wissen da reingegangen und die gehen dann zur Wahlurne und machen sehr so aus dem Bauch raus eine Entscheidung. Und da kann man jetzt in den ersten Umfragen, die nach der Wahl so reinkommen, auch genau sehen, dass die Leute, die sagen, die Wirtschaft läuft nicht, ich fühle mich nicht gut, die haben Trump gewählt. Und die, die gesagt haben, die Wirtschaft läuft gut, haben Harris gewählt.
Wenn man sich so amerikanische Wahlkämpfe anschaut, dann habe ich ja das Gefühl, das hat noch mal mehr, als das in Deutschland der Fall ist, zu tun mit Emotionalität und auch mit Popkultur. Also es geht dann sehr viel um die Frage, welche Prominenten unterstützen welchen Kandidaten. Gerade Trump ist auch jemand, der immer sehr über seine Quotability kam und über die klaren Phrasen, die er gesetzt hat. Und eben gerade dieses Zwei-Parteien-System setzt ja dieses Entweder-Oder-Ding nochmal heraus. Und das ist dann ein bisschen, da wird es dann halt ein bisschen knalliger. Wie hatte das auf diese Wahlen Einfluss, auch im Anbetracht der Tatsache, dass das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, es ja gerade diesen Anschlagsversuch auf Donald Trump gegeben hat, der ja in seinem eigentlichen Ziel, Donald Trump zu töten, fehlgeschlagen ist, dafür aber tatsächlich ein anderes Menschenleben gekostet hat und auf jeden Fall Trump so insofern verletzt hat, als dass da dieses Bild entstehen konnte.
Ja, also das hat ihn dann nicht verletzt. Er war verletzt, aber das hat ihm im Nachhinein wahrscheinlich sogar geholfen. Vor allem, weil er sich eben gleich hingestellt hat und Fight, Fight, Fight gebrüllt hat. Das kam bei seinen Anhängern gut an. Das wurde auch immer auf seinen Wahlkampfveranstaltungen von den Besuchern dauernd gebrüllt. Aber ich glaube, dieses Zwei-Parteien-System und verbunden damit diese starke parteipolitische Identität, die viele US-Bürger haben. Und ich sage da extra Identität, weil man würde als Demokrat nie republikanisch wählen und als Republikaner nie demokratisch wählen. Und ich glaube, das hat jetzt Trump auch ein bisschen geholfen, dass selbst dann so moderate Republikaner, die mit ihm nichts anfangen können, dann gesagt haben, na gut, ich weiß, er ist schon irgendwie komisch und seine Geschichte mit Frauen und seine Anklagen passen mir auch nicht, aber ich kann doch keinen Demokraten wählen. Und dann sind die Leute trotzdem zur Wahl gegangen und haben ihn unterstützt. Und das ist wirklich, er hat ein Rekordergebnis eingefahren, auch wenn man sich die Stimmen insgesamt anguckt. Da hat er nochmal, er hat von 2016 auf 2020 zugelegt und jetzt hat er wahrscheinlich nochmal zugelegt. Ob es im Endeffekt wirklich, ob er den Popular Vote gewinnt, muss man noch abwarten. Das wird momentan schon ziemlich kleiner. Am Wahltag waren es noch 5 Millionen Stimmen Vorsprung. Jetzt sind es, glaube ich, schon unter 4 Millionen. Das liegt daran, dass in Kalifornien wohl erst 50% der Stimmen ausgezählt sind. Und da wird Harris noch ein bisschen gut machen. Aber ich glaube nicht, dass sie 4 Millionen Stimmen gut macht. Und das ist schon, da müssen die Demokraten drüber nachdenken. Bei dem Electoral College kann man immer sagen, gut, da sind so Mechanismen, da profitieren die Republikaner von. Aber jetzt hat er auch das Popular Vote gewonnen und das ist schon eine Hausnummer.
Das ist schon ein starkes Stück. Ich sag nochmal, wir sind heute live on air. Das bedeutet, wenn es Fragen gibt an Professor Dr. Christian Lammert, die können gerne hier in den Chat gestellt werden. Ich würde die dann entsprechend weitergeben. Das mit diesen Briefwahlstimmen ist ja auch interessant. Das war ja bei der letzten Wahl auch ein Punkt, der Trump ja praktisch den Vorteil verschafft hatte, dass er da argumentieren konnte, dass darüber eben auch Wählerbetrug stattgefunden habe. Das ist aber ja tatsächlich insofern spannend, als dass ja dadurch wirklich auch so ein endgültiges Ergebnis bis zu einer Woche auf sich warten lassen kann. Mhm. Das ist ja etwas, was wir hier nicht so kennen. Ne? Da müssen die Briefwahlunterlagen bis 18 Uhr am Wahltag im jeweiligen Wahllokal in irgendeiner Form angekommen sein. Ob man sie da selbst feierlich hinträgt oder das rechtzeitig per Post geschickt hat, ist egal. Alles, was nach 18 Uhr kommt, ist nicht mehr gültig. Warum ist das in den USA so anders?
Naja, weil man das traditionell gar nicht so stark genutzt hat. Also vor der Pandemie war Briefwahl meistens nur für Leute, die wirklich im Ausland waren. Die haben das dann beantragt, also von denen man nicht erwarten konnte, dass die wirklich ins Wahllokal kommen. Man hat das dann überall in allen Staaten massiv ausgeweitet während der Pandemie. Und das wurde dann auch sehr stark genutzt. Und inzwischen, und das ist auch eine Folge von einer längeren Debatte, warum wählen die Amerikaner an einem Arbeitstag, an einem Dienstag, wo wirklich manche Leute vielleicht nicht wählen gehen können, weil sie halt von morgens bis abends arbeiten müssen oder noch die Kinder irgendwo hinbringen müssen. Und dann kommt man zum Wahllokal und da ist eine 500-Meter-Schlange und man weiß, man steht 2 Stunden, dann gehen viele Leute wieder. Deswegen hat man auch das sogenannte Early Voting eingeführt. Das heißt, man kann in den Bundesstaaten schon vorher wählen gehen, wie am Wahltag auch. Und ich glaube, das größte Problem ist hier, dass das nicht einheitlich geregelt ist. Jeder Staat organisiert das irgendwie anders. Manche haben kurze Fristen für Early Voting, manche machen das schon seit längerem. Und da hat Trump noch 2020 gesagt, das ist alles Betrug. Wenn man da zu Hause seine Sachen ausfüllt, dann kann man das nicht kontrollieren. Die Republikaner haben gelernt und haben jetzt auch ihren Wählern gesagt, geht ruhig schon vorher wählen oder macht Briefwahl, das ist in Ordnung, weil man auch gemerkt hat, an diesem Dienstag können dann manche Leute nicht, sind auf einmal krank, gerade viele ältere Leute wählen Republikaner, die fühlen sich dann nicht so gut, dann gehen die nicht wählen und für die ist das dann jetzt bequemer, wenn man vorher gehen kann. Und deswegen sehen wir bei dieser Wahl nicht diese großen Unterschiede, dass am Wahltag massiv für Trump gewählt worden ist, wie das 2020 war und dann die Briefwahl und Early Voting später gezählt worden sind. Und dann kamen die ganzen beiden Stimmen da rein. Aber es ist immer noch problematisch, dass auch die Fristen von Staat zu Staat unterschiedlich sind. Es gibt auch einige Staaten, die haben, wenn man Briefwahl macht, da muss der Poststempel Wahltag sein, dann wird das noch gerechnet. Manche lassen dann auch noch, wenn der Poststempel drauf ist, bis zu 5 Tage können das dann noch kommen. Es wird dann auch noch ausgezählt. Deswegen zieht sich das in manchen Staaten auch so hin mit dem Auszählen. Momentan sehen wir eben, Kalifornien macht das sehr langsam und Arizona hinkt auch noch massiv hinterher, weil die das alles sehr, sehr unprofessionell machen.
Als der Wahltag war und die Wahllokale noch geöffnet haben, da hat Trump auf seinen sozialen Netzwerken, also vor allem Twitter bzw. X und TikTok, mehrere Videos gepostet, wo er so gesagt hat: Wenn ihr gerade in der Schlange seid, bleibt in der Schlange, lasst euch nicht aus diesen Schlangen entfernen. Was meinte er damit? Das klang für mich so an, als irgendwie so, ja, da gibt es Versuche, republikanische Wähler irgendwie an der Wahl zu hindern. Worauf spielt er da an? Ist das einfach irgendwas, was er gesagt hat, um seiner kämpferischen Rhetorik nochmal Ausdruck zu verleihen? Oder gab es da auch irgendwie Ausschreitungen um die Wahl?
Also es gab einige Bombendrohungen auf Wahllokale. Das waren dann wohl auch, das haben die Ermittlungsbehörden inzwischen rausgefunden, die kamen aus dem Ausland. Ob das jetzt aus Russland kam oder so, das weiß ich nicht, aber das war aus dem Ausland kamen diese Drohungen. Wir haben auch vereinzelt Fälle gesehen, wo bewaffnete Leute versucht haben, in so Wahllokale reinzukommen. Die waren aber alle sehr stark gesichert. Also da ist eigentlich wenig passiert. Die Wahl ist sehr, sehr gut abgelaufen, sehr professionell, eigentlich auch die sicherste, die wir bislang in den USA gesehen haben. Trump hat die ganze Zeit schon versucht, Misstrauen zu säen. Und ich glaube, die Kampagne hat, ja, die wussten ja auch, dass es ganz knapp ist, und es hätte genauso gut auch andersrum ausgehen können, wenn man sich die Umfragen anguckt und immer diese Fehlermarge. Und da haben sie vorgearbeitet. Sie haben selber Umfragen gekauft, die man dann hinterher hätte zeigen können. Hier, ich hatte 60% und jetzt soll ich verloren haben, das geht nicht. Sie haben schon Videos wieder gezeigt, wo angeblich in Pennsylvania Stimmen schon irgendwo hingefahren wurden und sie haben dieses Vorsicht, man will euch abhalten zu wählen, bleibt da. Also das sollte alles Misstrauen wieder säen. Sie haben ja auch eine Rekordzahl an Gerichtsverfahren schon vorher angestrebt. Ich glaube 80 Stück, um die Wahl zu verunsichern, zu manipulieren. Und das war ein Teil der Strategie von Trump, um dann wieder gute Argumente zu haben, hätte er nicht gewonnen, die Wahl wieder anzufechten. Und das ist jetzt das Interessante. Jetzt sagt keiner mehr vom Trump-Team, da ist was falsch gelaufen. Und die Demokraten sagen auch, verloren, müssen wir akzeptieren. Und Biden hat ja dann in der Rede auch gesagt, er wird alles tun, um diesen Übergang möglichst effektiv und friedlich hinzubekommen.
Das ist ja auch insofern kein neues Phänomen, als dass Trump das ja auch bei der ersten Wahl, bei der er überhaupt angetreten ist, schon mal im Vornherein behauptet hat, dass die Wahl auf jeden Fall gefälscht sein wird. Und auch da war dann keine Rede mehr davon, als sie dann durchgelaufen ist. Hier kommt gerade eine Frage in den Chat, die schieben wir schnell mal zwischen. Wie konnte Musks Präsenz in der Regierung die Spannungen in der Tech-Industrie verschärfen, insbesondere bei Interessenkonflikten mit Google und Amazon? Das ist auch interessant. Da hieß es ja dann immer so, also immer mehr Leute, die zum Beispiel in der Wirtschaft sind, scheinen sich eher so Richtung Trump zu wenden.
Ja, vor allem die Tech-Industrie. Wir sehen das mit Musk. Hinter J.D. Vance, dem zukünftigen Vizepräsidenten, steht Peter Thiel. Das ist auch einer aus der Tech-Industrie, sehr reich, auch sehr rechtspolitisch angesiedelt. Dann haben wir gesehen, dass Jeff Bezos von Amazon, dem ja auch die Washington Post gehört hat, verhindert hat, dass die Washington Post eine Wahlempfehlung für Harris gibt. Also wir sehen momentan so einen Trend, dass diese Tech-Industrie traditionell eigentlich eher den Demokraten zugewandt war, sich jetzt stärker den Republikanern zuwendet. Und welche Rolle jetzt dann Elon Musk in der Regierung spielen soll, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Zwei solche Egos, wie die miteinander zusammenarbeiten können, das weiß ich nicht. Also wir müssen erst mal sehen, man wollte ja so einen Sonderposten für Musk schaffen, dass er auf Regierungseffizienz, also sprich Leute feuern, da eingesetzt werden soll. Aber ob die das wirklich machen, das bleibt abzuwarten. Für Elon Musk hat sich das schon gelohnt. Wenn die Daten, die ich gesehen habe, richtig sind, hat er in der letzten Woche 63 Milliarden Dollar Gewinn gemacht durch diesen Wahlsieg von Trump. Also das ist schon beachtlich, wenn man sich das mal vorstellt. Und ich glaube, das ist auch Teil des Problems. Diese extreme Ungleichheit in den USA frustriert viele. Und wenn man da noch nicht so gut informiert ist und weiß, dass die Reichen eigentlich hinter Trump stehen, aber auch hinter den Demokraten, dann macht man manchmal auch Wahlentscheidungen, die vielleicht nicht so leicht nachvollziehbar sind.
Wie ist es denn bestellt um die Figur Robert F. Kennedy? Der ist ja ursprünglich als praktisch Kandidat einer dritten Partei, wollte er da auftrumpfen und hat sich nun hinter Donald Trump gestellt. Müssen wir jetzt damit rechnen, dass wir auch von dem irgendwie im Kabinett irgendwie was erleben werden?
Also es wird immer gesagt, er wird zuständig sein für Gesundheit. In welcher Rolle er das macht, wir können nur hoffen, dass er nicht Gesundheitsminister wird, weil das wäre, glaube ich, fürchterlich. Er hat halt auch manchmal so verschwörungstheoretische Vorstellungen, die er da unterstützt. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ist eher so halb esoterisch, halb Fitnessstudio-Ideen, die da entwickelt werden, die aber mit Gesundheitspolitik im eigentlichen Sinne wenig zu tun haben. Also ich habe nichts dagegen, dass man gesund leben soll und Sport treiben soll. Aber das langt noch nicht, um einen zum Gesundheitsminister zu qualifizieren. Das war wieder sowas, wo auch Trump dann deutlich machen konnte, weil Kennedy kommt ja aus dem Kennedy-Clan, traditionell demokratische Partei. Da hat er immer ganz gut im Wahlkampf auch gesagt, die Demokraten rennen alle zu ihm rüber. Und dafür war er ganz gut. Wieder so eine Ego-Persönlichkeit. Ich bin gespannt, ob der später noch eine Rolle spielen wird oder ob er nur so, und Elon Musk vielleicht auch, immer nur so öffentliche Auftritte haben wird, aber keine wirkliche Regierungsverantwortung.
Wo wir ja gerade schon mal die dritten Parteien ins Spiel gebracht haben. Ich habe jetzt auch teilweise gesehen, dass es ja in Wahlbezirken, in denen es zum Beispiel sehr knapp war, dass dann da so Grafiken geteilt wurden, wo dann gezeigt wurden, hier schaut mal, hier sind irgendwie 0,8% an eine Drittpartei gegangen, die Green Party zum Beispiel. Und diese 0,8% hätten vielleicht an Kamala Harris gefehlt, um dieses nahezu 50-50-Voting gegen Donald Trump zu gewinnen. Wie ist das denn, wenn man jetzt in den Vereinigten Staaten unterwegs ist? Ne? Da hat man ja jetzt, da gibt es ja eben, da weiß man, da gibt es diese zwei sehr prominenten Parteien, und wenn man sich mit beiden dieser Parteien nicht identifizieren kann, hat man relativ wenig Möglichkeiten. Dann den Weg zu gehen, eine dritte Partei zu wählen, gefährdet einen dann in so eine Situation zu kommen. Wie geht man damit um als US-Bürger, wenn man sich da so denkt, so eigentlich finde ich jetzt zum Beispiel die Ansichten der Green Party meiner persönlichen Haltung am besten entsprechend, aber im Zweifelsfall ist das wie eine verschenkte Stimme, die dann anderen zugutekommt, die ich nicht unterstützen möchte?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das, was man bisher so rausgefunden hat, wenn man die Leute gefragt hat, werden dann die Kandidaten, in dem Fall Jill Stein für die Grüne Partei, eigentlich weniger aktiv gewählt wegen des Programms, dass man das gut findet, sondern das ist meistens Protest, dass man mit den beiden Großen nicht zufrieden ist und dann versucht, durch die Wahl einer Drittpartei diesen Unmut zu artikulieren. Jetzt in dem Fall war das für Harris ein bisschen problematisch, weil die Demokraten hatten wirklich Schwierigkeiten, Arab Americans wegen des Gaza-Israel-Konflikts zu mobilisieren. Und Jill Stein hat sich ganz klar für Palästina ausgesprochen. Und da haben, glaube ich, in einigen Bundesstaaten, wo besonders viele Arab Americans leben und auch in Universitätsbezirken, wo viele junge politisch engagierte Wähler waren, doch einige mehr Jill Stein gewählt. Und das kann dann natürlich irgendwann, ich habe die genauen Zahlen nicht gelesen, ob das einen Staat vielleicht noch jetzt geswitcht hätte. Aber wir sehen bei der Wahl wieder, ist ja diese Blue Wall oben an den Seen, Pennsylvania, Wisconsin und Michigan. Das sind wieder nur 220.000 Stimmen, die Harris gefehlt haben in allen drei Staaten, nicht jeweils, sondern zusammen, dann hätte sie die Wahl gewonnen. Und wenn da halt einige doch dann Jill Stein gewählt haben, dann muss man mal genau rechnen, waren das genug oder hätte das keinen Effekt gehabt.
Dieses Wahlmännersystem von The Winner Takes It All ist ja sehr umstritten. Das hat ja auch schon mehrfach tatsächlich eine gewisse Differenz zu dem Ergebnis des Popular Votes gehabt. Mhm. Ist dieses System überhaupt noch zeitgemäß? Also das stammt ja aus einer Zeit, in der die Stimmen praktisch noch überbracht werden mussten. Mittlerweile ist das ja nicht mehr der Fall. Gleichzeitig sorgt es aber auch dafür, dass kleinere Bundesstaaten mit nicht so vielen Einwohnern trotzdem eine gewichtigere Stimme haben. Also es ist so ein bisschen Pro und Contra. Wie bewerten Sie dieses Wahlmännersystem, unabhängig davon, wie es sich auf die Ergebnisse in den letzten Jahren und Jahrzehnten ausgewirkt hat? Also wie bewerten Sie da die weiterhin vorhandene Notwendigkeit?
Also ich sehe da überhaupt keine Notwendigkeit, dieses System eigentlich noch zu haben. Zumindest nicht in der Form, wie es gerade genutzt wird. Das ist wirklich historisch begründet. Einmal praktische Gründe, die eben schon angesprochen wurden. Andererseits kann man aber auch, wenn man sich die Texte der Verfassungsväter anguckt, da auch sehen, dass das so ein Schutzmechanismus eigentlich sein sollte, dass nicht so tyrannische Herrscher gewählt werden, weil man noch so eine Sicherungsinstitution von weisen Männern weißen Männern, aber auch weise Männer dazwischen schaltet, die dann eigentlich den Präsidenten wählen. Das war so der Urgedanke. Da hat man keine Demokratie geschaffen, sondern eine Republik, die nochmal so einen Zwischenpuffer hatte, um die emotionalen Wähler ein bisschen in Schach zu halten. Und das braucht man heute nicht mehr. Man hat Kommunikation, das heißt, wir haben eine Öffentlichkeit, die national funktioniert. Und wir haben eigentlich eine demokratische Kultur, wo man nicht mehr diese Zwischenexperten braucht, um die Position der Eliten zu schützen. Es ist dann immer noch dieses Argument mit den kleinen Staaten, die dann überhaupt keine Rolle mehr im Wahlkampf spielen würden. Das würde ich ja zählen lassen, aber da könnte man ja auch das Electoral College so beibehalten. Und deswegen gibt es ja auch momentan so eine Initiative, an der schon ziemlich viele Staaten gesagt haben, sie würden das machen, dass dann in den Staaten die Wahlleute nicht mehr nach dem Winner-Take-All-Prinzip vergeben werden, sondern proportional. Also das heißt, wenn dann Trump in Kalifornien 30% der Stimmen kriegt, kriegt er da auch 30% der Wahlmänner. Das würde das Ganze gerechter machen im Sinne, wie die Leute auch wirklich gewählt haben. Und es würde gleichzeitig noch so einen leichten Bias lassen, dass kleinere Staaten überrepräsentiert sind. Aber es würde dann auch so ein bisschen den Druck auf die Swing States nehmen, weil der Wahlkampf fand jetzt hauptsächlich in Pennsylvania statt. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die in Pennsylvania leben, die haben gesagt, ich kann diesen Wahlkampf nicht mehr ertragen. Man macht das Radio an, man macht ein Fernsehen Fernseher an, von morgens bis abends Wahlwerbespots. Dauernd steht einer an der Tür und will einen von einem der beiden Kandidaten überzeugen. Und in anderen Staaten findet kein Wahlkampf statt. Und da gehen die Leute teilweise auch nicht wählen, weil sie wissen, es bringt eh nichts, weil hier sind die Republikaner so stark oder die Demokraten so stark, dass meine Stimme eigentlich unnütz ist.
Gehen wir noch mal kurz in diesen Wahlkampf hinein. Ne? Also Sie haben ja am Anfang schon gesagt, bei den Demokraten, da steckte sehr viel Geld drin. Und bei Trump war es ja so, dass der primär über dieses Medium Rally gegangen ist, wenn ich das so rückblickend richtig einordne, weil er weiß, ich überzeuge direkt vor dem Publikum, ich reiß da meine kleinen Witzchen, die ja auch, also das ist ja auch einfach oft unterhaltsam anzuschauen, wie der da redet. Und Kamala Harris trumpfte dann eben auf, indem sie in Detroit Barack Obama und Eminem auf die Bühne geholt hat. Bei Donald Trump war es dann, glaube ich, Kid Rock zum Beispiel.
Hulk Hogan.
Dieses Medium der Rallye, das ist ja was man in Deutschland zumindest nicht in dieser Größe kennt. Natürlich haben Politikerinnen und Politiker hier Wahlkampfauftritte, aber die sind dann irgendwo auf dem Dorfplatz oder so. Da ist das teilweise vor Zehntausenden Leuten. Wie ist das gewachsen? Wie ist das etabliert? Und wie kommt es, dass das so ein Rockkonzertcharakter teilweise auch hat?
Ja, ich glaube, das sind zwei Elemente. Das erste ist wirklich so ein Versuch, das Ganze basisdemokratisch auch zu machen, auch historisch so ein bisschen hergeleitet. Man muss halt über die Marktplätze gehen und sagen, was man für ein Programm hat. Da reist man dann rum und macht diese Veranstaltungen. Ja, und dann ist natürlich jetzt immer mehr Show-Elemente dabei auf beiden Seiten. Das hat man ja auch schon bei den Nominierungsparteitagen gesehen. Das sind ja alles Inszenierungen, weil das inzwischen auch im Fernsehen übertragen wird. Und da versucht man dann auch so eine Begeisterung zu steuern. Und ich glaube, wenn diese Events nicht auch immer meistens jetzt im Fernsehen übertragen würden oder zumindest irgendwo auf YouTube auch live zu sehen wären, hätten sie vielleicht gar nicht so eine große Bedeutung. Aber dadurch, wenn dann halt Bruce Springsteen oder Beyoncé auch noch auftritt, dann kommen natürlich gleich 60.000 und die sind wahrscheinlich dann eher enttäuscht, wenn Beyoncé nicht singt, sondern nur sagt, wählt Kamala Harris, dann ist das schon wieder eine Enttäuschung. Der amerikanische Wahlkampf hat extrem viel Show-Elemente, dass das Ganze wichtig ist und da gehören Celebrities dazu, die müssen mit auf die Bühne und das geht dann auch um Feuerwerk und Luftballons. Das ist so ein bisschen die so Hollywood-Element von Wahlkämpfen in den USA, die wir so seit den 80er Jahren spätestens gesehen haben. Wenn man sich vorher mal solche Debatten zum Beispiel anguckt zwischen Kennedy und Nixon, das war noch alles sehr dröge und langweilig. Mhm. Heute ist man dann schon enttäuscht bei der Vize-Debatte J.D. Vance gegen Tim Walz. Das war dann nicht genug Entertainment. Ne? Das war langweilig, die haben sich nicht angebrüllt. Also da ist auch so eine Erwartungshaltung inzwischen bei den, zumindest bei denen, die Wahlkämpfe verfolgen. Das muss auch Spaß machen.
Jetzt haben wir über den Einfluss von Prominenten gesprochen. Die Frage im Chat kommt, wie es denn aussieht zum Beispiel mit der Rolle von politischen Predigern oder religiösen Führern? Ja. Also das ist ja in den USA noch mal ein bisschen mehr. Das fängt hier auch langsam an. Also mittlerweile sind wir ja in Deutschland in der Situation, wo jemand wie Ken Jebsen zum Beispiel nach wie vor sehr viele Zuschauer anzieht und offen eben zum Wählen der AfD aufruft. In Amerika ist das ja schon mal ein paar Schritte weiter. Da sind Alternativmedien deutlich etablierter. Gleichzeitig ist der Zugang zu Religion oder auch die Religiosität generell deutlich höher. Inwieweit könnte man da einen Einfluss vielleicht auch festmachen aus Ihrer Perspektive?
Nein, der Einfluss von Religion ist sehr, sehr wichtig und davon, da profitiert Trump auch, weil er wirklich vor allem die konservativen Evangelikalen, man muss noch sagen, die weißen Evangelikalen voll hinter sich stehen hat. Und die Wirkmacht ist zweifach. Die sind auch sehr gut politisch organisiert, wirklich so in Interessengruppen, die dann auch in Wahlkämpfen helfen. Aber man sieht das auch, wenn man sonntags in die Kirche geht. Da wird zwar immer noch auch über Bibel und was weiß ich geredet, aber mindestens einmal sagt dann der Pfarrer, Pastor oder in welcher Gemeinde man dann gerade ist, und vergesst nicht, den Trump zu wählen. Wenn sie dann in irgendeiner Black Church sind, dann wird es gesagt, und vergesst nicht, Harris zu wählen. Also Religion spielt da auch als Mobilisierung von Wählern und auch Einflussnahme eine große Rolle. Und wir sehen jetzt auch in den Zahlen, die wir sehen, dass Trump 80% der evangelikalen Stimmen bekommen hat. Also das ist auch ein Wählerblock, auf den kann er zählen. Da hat er sogar ausgebaut, das war 2016 noch ein bisschen geringer. Die stehen trotz seines nicht religiösen Lebensstils strikt hinter ihm, weil er geliefert hat, weil er das Roe v. Wade Abtreibungsrecht gekippt hat. Das war eine Forderung der christlichen Rechten schon seit Jahrzehnten. Und da hat er geliefert, indem er konservative Richter an den Supreme Court berufen hat, die dieses Urteil zurückgenommen haben. Und da ist die Dankbarkeit grenzenlos.
Jetzt haben Sie ja gerade schon den etwas unchristlichen Lebensstil angesprochen. Kommen wir da mal auf diese Verurteilungen gegen Trump, die es gegeben hat. Die haben ihm ja anscheinend überhaupt gar keinen Schaden gebracht. Was sagt das, also was sagt uns das über eine Gesellschaft, die sagt, okay, mir ist es dann doch lieber, jemanden zu wählen, der der Vergewaltigung beschuldigt wurde, beispielsweise. Was spricht daraus? Spricht daraus ein Misstrauen gegen die Justiz, weil es ja dann auch kolportiert wurde aus dem Trump-Lager, das sei ein politischer Prozess gewesen? Spricht daraus vielleicht auch einfach eine Trennung von Person und Politik? Was bedeutet das? Wie deuten wir das?
Also es hat ihm überhaupt nicht geschadet. Ich würde sogar sagen, es hat ihm eher genützt, weil er sich weiter als Außenseiter präsentieren konnte, was sonst ein bisschen schwer gewesen wäre, nachdem er schon mal 4 Jahre im Weißen Haus war. Er hat jetzt immer das Argument gemacht, es ist eine Hexenjagd. Der Staat ist hinter mir her. Und ich glaube, das kann man dann nur verstehen, dass dieses Argument auch bei seinen Anhängern verfängt, dass wir keine richtige politische Öffentlichkeit mehr in den USA haben, keine einheitliche. Also nicht so Deutschland der 80er Jahre, wo alle Leute abends Tagesschau geguckt haben und dann gab es noch irgendwann mal heute und dann gab es 2 Communities, aber die Nachrichten waren immer dieselbe. Wenn Sie heute Fox News gucken, kriegen Sie die Geschichte erzählt, dass Trump nichts gemacht hat und alle Anklagen nur von Biden und dem Justizministerium konstruiert worden, um ihn als politischen Gegner auszuschalten. Das heißt, wenn Sie Leute auf der Straße fragen, ist er ein Vergewaltiger, sagen die ihnen nein. Und ich glaube, viele glauben das auch. Und die anderen, die es nicht glauben, wollen es zumindest kommunizieren. Also da ist wirklich eine Öffentlichkeit zerstört, die es in den USA momentan wahnsinnig schwierig macht, sowas wie Wahrheit und gemeinsame Verständigung auf bestimmte Fakten nicht mehr möglich macht. Deswegen kann er sich auch hinstellen und eine Lüge nach der anderen erzählen. Solange das in dieser Medienwelt der Rechten einfach weiter unterstützt wird, schadet ihm das nicht.
Interessant ist ja auch, dass er auch gerade in der schwarzen und in der hispanischen Community gewisse Erfolge gefeiert hat, die auch zum Beispiel deutlich größer waren im Vergleich zu den letzten Wahlen, bei denen er angetreten ist. Wie ist das zustande gekommen, dass da jetzt auf einmal Teile dieser Community, die vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt hätten, der Mann ist eigentlich ein Gegner von uns in seiner Haltung, jetzt gesagt haben, er ist aus unserer Sicht der bessere Kandidat?
Also da muss man, glaube ich, auch wieder ein bisschen differenzierter gucken. Bei den Schwarzen, bei den Afroamerikanern ist es nicht ganz so deutlich, wie sich das anfangs dargestellt hat. Also da hat Harris zum Schluss doch wieder gut mobilisiert. Die Zahlen sind schon wieder, dass es 80% für sie sind. Und vor allem bei schwarzen Frauen hat sie super abgeschnitten. Das waren, glaube ich, 93%. Schwarze Männer haben ein bisschen weniger für Harris gestimmt. Und bei Hispanics ist es, ja, da sieht man diesen Trend ganz klar. Da haben die fast 10, 15 Prozentpunkte verloren, die Demokraten. Erklärung, die ich momentan als schlüssig finde, ist, also es sind immer Männer, und es sind Männer aus der Arbeiterklasse. die wirklich auch mit der ökonomischen Entwicklung nicht zufrieden sind. Und das wird dann natürlich, und deswegen sage ich immer, man kann nicht so ein Argument machen, das ist nur ökonomisch begründet oder eher identitätsmäßig begründet. Natürlich sehen wir auch bei schwarzen Männern, bei Hispanics-Männern Sexismus. Die wollen halt keine Frau. Die trauen ihr das nicht zu, dass eine Frau Präsidentin sein kann. Das artikulieren die auch offen in Umfragen. Und es gibt noch einen anderen sehr interessanten Spin bei Hispanics, dass insbesondere die Hispanics, die Trump wählen, wenn man guckt, was die im Zensus, also dieser Volksbefragung, die alle 10 Jahre durchgeführt wird, um wieder die Counties, die Wahlbezirke einzuteilen, da schreiben die unter Identität inzwischen weiß und nicht mehr Hispanic. Das kann man eigentlich als erfolgreiche Integration werten.
Ich wollte
also die
grad
fühlen
sagen,
sich
ja.
in die amerikanische Gesellschaft eingebunden und sehen neue Immigranten als Bedrohung für ihren sozialen und ökonomischen Status. Und das ist etwas, da müssen sich, glaube ich, die Demokraten nochmal mit auseinandersetzen, wie man diese Leute mit einer guten Botschaft wieder erreichen kann.
Sprechen wir nochmal ein bisschen, bevor wir jetzt tatsächlich auf das kommen, wie es jetzt weitergeht, über die Figur Kamala Harris. War das, also so, es gab diese erste Welle der Euphorie, als sie kam. Es gab in den Medien sehr viele große Blätter, auch hierzulande, die sie hochgeschrieben haben und die jetzt fassungslos sind, dass sie diese Wahl eben nicht gewonnen hat. Hat man die Figur Kamala Harris auch medial ein bisschen zu doll aufgeladen? War das alles too little too late? Also was ist da passiert und was sagt das zum Beispiel auch über ein Mediensystem, dass es einen Kandidaten erstmal so kolportiert überhaupt und auf der anderen Seite, dass dann eben diese Fassungslosigkeit da sich Bahn bricht, sobald es eben nicht so ausgeht wie gewünscht?
Also ich würde jetzt, und ich also wir müssen mal abwarten, wenn alle Stimmen ausgezählt sind, deutet sich das so an, als würde Harris genauso viel Stimmen bekommen wie Biden vor 4 Jahren. Also Biden hatte damals 72 Millionen, sie liegt jetzt bei schon über 69 Millionen Stimmen. Also sie hat nicht schlecht abgeschnitten. Trump hat besser abgeschnitten. Er hat noch mal deutlich mehr Wähler registriert, die sonst nie bei Wahlen teilgenommen haben. Das ist der Erfolg. Und warum? Deswegen würde ich jetzt, was heißt das für die Demokratische Partei? Ich würde gar nicht sagen, dass Harris die falsche Kandidatin war. Es war ein Fehler, so lange zu warten oder so lange mit Biden noch durch dieses Rennen zu gehen. Man
das
hätte ihn
auch,
schon
ja.
im Januar absägen müssen.
Also er hätte da gar hätte nicht nochmal kandidieren dürfen.
Er hätte nicht nochmal kandidieren sollen. Dann hätte man einen offenen, vielleicht auch kompetitiven Vorwahlkampf gehabt, der dann neue Leute dahin gebracht hat. Da gab es ja verschiedene Kandidaten, die sich da schon in Stellung gebracht haben. Das war Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2 war so ein paar Bilder, die produziert worden sind, die Stereotype reproduziert haben, die man von den Parteien hat. Also Trump tritt bei McDonald's an. Er hängt sich diese Schürze um und alles inszeniert, da war kein normaler Bürger, das waren alles nur Kampagnenleute, aber das sind Bilder. Der kümmert sich um die Interessen der McDonald's-Leute.
Naja, vor allem wollte er ja damit auch Harris eins auswischen.
Genau, Harris hat gesagt, sie hat früher da mal gearbeitet, aber hat sich dann nicht mehr sehen lassen. Was haben die Demokraten gemacht? Sie haben sie auf der Vogue teuer angezogen aufs Cover gebracht. Das ist so die Einstellung. Die Demokraten sind inzwischen elitär abgehoben und kümmern sich nicht mehr um die ökonomischen Interessen der Mittelklasse. Und Trump geht sogar Fritten machen. Das war, glaube ich, ganz erfolgreich, auch als Kontrast. Und was die Demokraten dann falsch machen, und da sieht man auch einen großen Kontrast, weil das hat Trump nicht gemacht, die haben so den Blick auf die Wählerschaft, das sind lauter kleine Gruppierungen. Und wir machen jetzt so Micro-Targeting und senden an jede Gruppe genau die Botschaft, die die hören wollen. Mhm. Und dann fehlt eine Gesamtbotschaft. Und das hat Trump nicht gemacht. Trump hat Gesamtbotschaften. Da kann man sagen, das ist fürchterlich, wenn man sagt, wir deportieren alle illegalen Immigranten. Aber das ist etwas, da kann jeder was mit anfangen. Während die Demokraten immer wie hier für die Gruppe die Botschaft, für die Gruppe die Botschaft. Und es fehlte so ein bisschen ein Wahlkampf, der so ein bisschen visionär skizziert, wie sehen die Demokraten die Wirtschaft und die Gesellschaft Amerikas in der Zukunft. Und da hat sie nicht punkten können.
Wobei man ja auch sagen muss, dass ja praktisch die erste Trump-Kampagne zur Wahl 2016 praktisch so das Micro-Targeting in dieser Ausprägung überhaupt erst salonfähig gemacht hat. Wir erinnern uns da an Cambridge Analytica, da gab es ja dieses sehr interessante Buch von Christopher Wiley, wo das auch ein bisschen ausführlicher beschrieben wird, was ja praktisch diese Urform dieses Micro-Targetings war.
Aber Trump hat beides gemacht. Ja. Er hatte trotzdem immer noch diese Überthemen. Mhm. Damals schon Migration und Mauer bauen und Mexiko zahlt dafür. Das sagt man ja heute noch immer automatisch, wenn man über Mauer, dann sagt man immer diesen Spruch mit, das ist in den Köpfen drin, da sind Narrative etabliert worden, die Leute sich merken können. Und das fehlte bei Harris. Also man hatte nicht dieses Narrativ und das Einzige, was sie immer wiederholt hat, war die Opportunity Economy. Also das können wahrscheinlich viele schon gar nicht richtig aussprechen und dann greift das nicht. Das ist auch so ein Begriff, der ist so schwammig, dass es für manche Leute schwierig war.
War es auch ein Problem, dass sie ja dadurch, dass sie praktisch die Vizepräsidentin der bis dorthin aufrecht, also der nach wie vor stehenden Regierung war, dass man ihr dann nicht so abgekauft hat, wenn sie auf die Bühne kam und gesagt hat, so jetzt machen wir aber alles besser, weil das war ja ein Argument, was auch Donald Trump ihr teilweise in den Debatten entgegengebracht hat, wo er zu ihr gesagt hat, ja, du regierst ja doch schon die ganze Zeit, warum ist es denn jetzt nicht schon gut?
Ja, nee, das ist diesen Spagat, auf der einen Seite auch die eigene Amtszeit zu verteidigen und auf der anderen Seite zu sagen, was macht man jetzt anders? Wie distanziert man sich auch von den negativen Umfragen, die Biden ja hatte? Und ich glaube, da war, und im Nachhinein sieht man dann erst immer, was das eventuell für eine Auswirkung gehabt hat. Sie war in einer so einer Fernsehsendung, da wurde sie gefragt, was würde sie denn jetzt grundlegend anders machen? Und da sagte sie, eigentlich gar nichts. Und wenn 63% der Wähler sagen, die USA sind auf einem falschen Weg, dann kann man sich als Kandidatin nicht hinsetzen und sagen, eigentlich würde ich nichts anders machen. Da hast du die Leute verloren. Und das ist ihnen ein bisschen passiert. Zumindest haben sie nicht neue Leute hinzumobilisieren können.
So, jetzt ist das Kind praktisch in den Brunnen gefallen, also, oder beziehungsweise die Wahl ist vorbei, Donald Trump ist Wahlsieger, relativ eindeutig, die Demokraten erkennen die Wahl an, ich hätte mir ehrlich gesagt für meine eigene Unterhaltung noch gewünscht, dass sie die Debatte aufmachen, dass Russland da vielleicht ein bisschen mitgewurstelt hat und die Wahl und das Wahlergebnis dementsprechend dann eine Frage gestellt hätten, das wäre ein schöner Twist gewesen, aber es ist nun so, wie es ist, die Demokraten sind fair und sagen, wir kümmern uns darum, dass das alles ordentlich seinen Gang geht. Was passiert jetzt? Trump hatte ja vor der Wahl versprochen, den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden nicht nach seinem Amtsantritt, sondern nach seiner Wahl zu beenden.
Ist noch nicht vorbei, ne?
Ja, da würden wir mal sagen, das hat nicht so gut funktioniert. Aber man muss ja sagen, dass ja so ein erratischer US-Präsident, könnte man ja jetzt von außen in der Beobachtung beurteilen, in der Außenpolitik die weltweiten Autokraten doch immer noch irgendwie im Griff hatte. Also unter Trumps erster Regierung hatte das ja irgendwie funktioniert. Da hatte man miteinander gesprochen. Wenn was war, ist der halt hingeflogen. Und sowas wie der Ukraine-Krieg ist ja wahrscheinlich auch nicht einfach so nicht unter Donald Trump passiert.
Ja, also da wäre ich immer vorsichtig, inwieweit individuelle Präsidenten dann für irgendwas verantwortlich sind. Also wir haben das ist auch im Wahlkampf, hat das immer eine Rolle gespielt, der Abzug aus Afghanistan, der ja katastrophal verlaufen ist. Das ist jetzt dummerweise unter Biden passiert, hat den Demokraten extrem geschadet, aber eingeleitet und den Deal mit den Taliban hat Trump gemacht. Da wurde jetzt gar nicht mehr drüber geredet. Also ich glaube, das ist auch schon ein bisschen komplexer als der Präsident hat nur Frieden und der andere hat nur Kriege. Ich glaube, auch unter Trump gab es global wahnsinnig viel Kriege. Nur die USA waren jetzt nicht involviert. Aber unter Biden sind sie ja auch nicht involviert, sondern nur indirekt, zumindest nicht mit Soldaten involviert. Ja, aber natürlich kann er Lösungen finden. Es ist nur die Frage, sind das gute Lösungen? Und wenn gute Lösungen, für wen sind das gute Lösungen? Also bei Russland, Ukraine scheint es ja ganz klar klar zu sein. Er wird halt einfach sagen, wir hören jetzt auf mit der Unterstützung der Ukraine. Das hat J.D. Vance im Wahlkampf ganz klar gesagt. Ja, dann wird es einen Frieden geben, dann wird es Verhandlungen geben auf Basis des Status quo und alle Geländegewinne, die die Russen bislang gemacht haben. Und nicht umsonst haben sie in den 2 Wochen vor der Wahl nochmal massiv im Donbass die Grenze verschoben, wird die Ukraine diese Gebiete nicht wiederbekommen. Also da kann man schon einen Frieden schaffen. Ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht wunderbar wäre, weil dann keine Menschen mehr sterben. Aber es stärkt auf der anderen Seite Russland in seinen Bestrebungen, dann vielleicht die NATO auch weiter auszutesten. Und im Falle von Israel-Palästina weiß man, dass Trump nicht nur stark hinter Israel steht, sondern auch mit Netanyahu sehr gut kann. Das war ja bislang immer in der Regierung von Biden. Wir stehen hinter Israel, aber die Regierung Netanyahu wurde ja auch schon massiv kritisiert, auch wenn Waffen weitergeliefert worden sind. Aber ich glaube, hier wird die Unterstützung für Israel jetzt nochmal deutlicher.
Was bedeutet das für Europa bzw. für die NATO? Wir haben sie ja gerade schon angesprochen. Trump ist ja auch bekennendermaßen sehr kritisch in seinem Umgang mit der NATO, wenn es eben darum geht, so, ja, wir die USA, wir buttern da das meiste Geld rein und von den anderen, so, zumindest so in seinem Duktus, von den anderen kommt ja nichts und wir schützen die, ohne dass die uns wirklich was geben. Das klingt auch immer so, als könnte es da auch nochmal ein mächtiges Beben geben. Was würde das für Europa, insbesondere für Deutschland bedeuten, weil Deutschland ja aktuell nochmal in einer größeren Abhängigkeit auch von den USA ist. Wir brauchen jetzt zum Beispiel auch das Fracking-Gas aus den USA. Kürzlich haben wir Patriot-Raketen aus den USA gekauft für, ich glaube, insgesamt 5 Milliarden. Also da gibt es ja eine sehr, sehr enge Verwobenheit und gerade auch eine Angewiesenheit im Bereich der Verteidigung.
Also das wird schwieriger für Deutschland und Europa. Trump wird ganz klar sagen, das hat er ja auch schon in seiner ersten Amtszeit gemacht. Übrigens war er nicht der Erste, das hat Obama auch schon gesagt. Die Europäer müssen mehr zahlen. Obama hat das nur gesagt und versucht, Druck auszuüben. Trump verbindet das dann mit der Drohung. Ansonsten ist NATO halt vorbei. Dann werden wir euch nicht verteidigen, wenn ihr euch nicht um eure Sicherheit selber kümmert. Und wie das in Europa momentan aussieht, sehen wir ja. Also die Zeitenwende, die unser Bundeskanzler vor ein paar Jahren ja mit einem Sondervermögen für die Bundeswehr versprochen hat, da ist nicht viel übrig geblieben. Mhm. Zumindest, also ich bin kein Militärexperte, aber ich habe ein paar Kollegen, die sich da besser auskennen, die sagen, da ist nicht viel passiert. Europa findet keinen Weg, geeint Strategien zu entwickeln. Wir haben die letzte Woche wieder ein paar Gipfeltreffen gesehen, wo man sich nicht auf eine kohärente Unterstützung von der Ukraine einigen konnte, weil man innerhalb Europa auch bestimmte Kräfte hat, Orban in Ungarn, die ganz andere Positionen vertreten. Das ist, also das spielt auch Putin in die Hände. Und ich glaube, wenn er dann es schafft, Trump davon zu überzeugen, dass die Europäer das selber schaffen müssen, dann werden wir Probleme haben. Und Sicherheitspolitik ist nur die eine Flanke. Wirtschaftspolitisch mit seinen Vorstellungen von Zöllen wird das Deutschland auch nochmal treffen. Und wir haben gerade schon eine Regierungskrise, weil wir nicht genug Geld haben. Wenn jetzt da noch Zölle auf...
So gesehen nicht mehr wirklich mal mehr eine Regierung.
Ja, wir haben keine richtige Regierung mehr. Und wenn jetzt noch durch Zölle die exportabhängige Wirtschaft weiter geschwächt wird, die Automobilindustrie ist sowieso schon in der Krise. Wenn jetzt noch Zölle seitens der USA kommen und auch China massiv mit Zöllen belegt werden, wird das die deutsche Wirtschaft nochmal extrem belasten. Und davon werden im Endeffekt dann hier auch wieder rechte Parteien profitieren.
Was ist mit dem Iran? Wenn ich mich recht entsinne, war ja dieses Atomabkommen mit dem Iran auch durch die Trump-Regierung aufgekündigt worden, was ja dazu führt, dass jetzt eben die Situation dort insbesondere zwischen Israel und dem Iran so brenzlig ist. Wie macht Trump da jetzt weiter, wenn man ihm ja praktisch da sehr berechtigterweise den schwarzen Peter zuschieben kann, dass ohne sein Aufkündigen dieses Deals wahrscheinlich jetzt da die Situation nicht so brenzlig wäre oder eben so kriegerisch, wie sie es jetzt ist?
Ja, da muss ich wirklich sagen, habe ich gar keine Ahnung, was er machen kann. Also da kann ich das auch nicht abschätzen, weil er ist so ein starker Unterstützer von Israel, dass er eigentlich da ja eine ganz harte Linie gegenüber Iran führen wird. Und meine Befürchtung ist eher, dass das ein möglicher Konflikt ist unter Trump, wo auch amerikanisches Militär dann letztendlich eingesetzt wird, um Israel mitzuverteidigen gegen Iran, sollte dieser Konflikt da sich weiter intensivieren, weil da hat er immer klare Positionen bezogen. Wie das dann militärisch läuft, ob man das dann wieder versucht, mit irgendwelchen Computerviren zu versuchen oder ob es verdeckte Operationen gibt oder ob es auch offen verstärkte militärische Unterstützung gibt, das kann ich noch gar nicht abschätzen. Aber da mache ich mir wirklich Sorgen. Entschuldigung. Gesundheit. Und das ist auch eine Sorge, die aus anderen Ländern, Libanon, da artikuliert wird, dass Trump jetzt dazu führen kann, dass da ein Flächenbrand gibt.
Ja, das ist tatsächlich auch so etwas, worüber ich mir so ein paar Gedanken mache. Aber reden wir noch mal kurz über die Israel-Unterstützung. Ich frage mich da manchmal, also wenn Trump in so einer Situation Position bezieht, wie standhaft ist diese Position? Weil gerade ja auch Donald Trump im Wahlkampf dann teilweise dem politischen Gegner dessen Solidarität mit Israel vorgeworfen hat. Also wenn Trump jetzt sich hinstellt im Wahlkampf und sagt, ich stehe auf der Seite Israels, wie verlässlich ist das?
Ja, das ist eine gute Frage und ich würde sagen, das ist überhaupt nicht verlässlich. Das Problem bei Trump ist, dass er keine klaren ideologischen Positionen hat oder auch keine längerfristigen Planungen macht. Das ist alles sehr impulsiv. Und eigentlich, das wissen wir von allen Leuten, die in seinem engsten Umfeld gearbeitet haben und die darüber gesprochen haben, es geht ihm nur darum, dass er persönlich davon profitiert. Und das heißt auf der einen Seite, er möchte angesehen sein, er möchte hofiert werden und auf der anderen Seite, er möchte auch ökonomisch davon profitieren. Nicht nur für die USA, sondern auch für die Familie. Und das ist etwas, wo ich mir dann halt Sorgen mache, dass er auch von, jetzt versagt meine Stimme, dass er auch eben von autokratischen Herrschern hofiert wird und er dann eine Politik macht, die für den Westen problematisch sein könnte. Das ist aber auch etwas, wo der Westen vielleicht mal draus lernen sollte. Man kann so einen Politiker auch hofieren. Man kann ihm auch Angebote machen. Und dann ist er auch beeinflussbar. Da fehlt es ein bisschen aus europäischer Perspektive, glaube ich. Also die Bundesregierung hat jetzt brav gratuliert und gesagt, dass die deutsch-amerikanische Freundschaft sehr stabil ist. Aber da könnte man, glaube ich, auch noch mehr versuchen, ihn auch wirklich für bestimmte Positionen zu instrumentalisieren. Das ist noch ein bisschen schwach ausgeprägt bei europäischen Regierungen.
Ja, Sie haben die letzten Tage viel gesprochen, nehme ich an. Deshalb haben Sie vielleicht gerade ein kleines bisschen zu tun. Ja, das ist interessant. Sie haben die deutsche Regierungskrise schon angesprochen. Das ist ja nun wirklich ja, man auf die einen würden sagen, das ist eine Tragödie, die anderen würden sagen, das ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass das beides so an einem Tag innerhalb von wenigen Stunden eben stattgefunden hat. Donald Trump wird wiedergewählt, die deutsche Bundesregierung bricht praktisch in sich zusammen. Nun ist es ja so, dass wir, glaube ich, jetzt einfach mal voraussetzen können, diese Vertrauensfrage, die Olaf Scholz stellen wird, spätestens am 15. Januar, ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so lange dauern wird im Moment, wird eindeutig gegen ihn ausgehen und dann können wir, glaube ich, auch jetzt schon ziemlich deutlich prognostizieren, mit aller Voraussicht wird der nächste deutsche Bundeskanzler dann Friedrich Merz heißen. Wenn ich mir jetzt Friedrich Merz so begucke und sein politisches Erbe und auch ihn einfach so als Typus, dann habe ich irgendwie ein Gefühl, dass das eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit sein könnte zwischen einem Friedrich Merz und einem Donald Trump. Eine bessere Zusammenarbeit jedenfalls, als ich sie mir zwischen einem Olaf Scholz und einem Donald Trump vorstellen könnte. Was glauben Sie, also auch mit dem zum Beispiel Bekenntnis der CDU zur Unterstützung der Ukraine, auch zur Ausweitung dieser Unterstützung der Ukraine auf der einen Seite und eben andererseits diesem Charakterkopf Friedrich Merz mit dem Charakterkopf Donald Trump. Was steht uns da bevor? Werden die beiden gut miteinander klarkommen oder wird das so ein bisschen wie damals unter Merkel so ein etwas höflich distanziertes Verhältnis, sagen wir mal?
Ja, also ich glaube, Merkel und Trump, also zumindest von der Trump-Seite, das war so ein bisschen Hassliebe. Also er konnte sie nicht leiden, weil sie häufig halt Gegenpositionen hatte, aber irgendwie hat sie ihn schon fasziniert. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass sie so lange in der Regierung war. Solche Sachen honoriert er halt. Da meint er, die muss ja irgendwas geleistet haben, dass sie das immer wieder schafft und sich auch als Frau in dieser Männerwelt durchgesetzt hat als Kanzlerin. Ja, das ist jetzt so hypothetisch. Merz, das scheint schon, zumindest wenn die Umfragen jetzt stimmen, aber vor der letzten Bundestagswahl war die CDU auch ziemlich weit vorne und dann kam ein Lachen und die CDU ist eingebrochen. Die beiden, ich weiß nicht, ob die könnten. Da gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen, weil man dann auch wieder auf beiden Seiten eigentlich sehr nach innen gerichtet argumentiert. Und das kann dann wieder zu Zollkriegen führen, das kann zu Konflikten führen. Ich weiß auch nicht, ob die beiden so gut miteinander könnten. Ich weiß nicht, ob für Trump Merz wirklich so eine charismatische Figur ist. Ich glaube, der findet ihn eher langweilig, wird ihn mit anderen Leuten verwechseln, auf dem nächsten NATO-Gipfel dann wieder zur Seite schieben und sich selbst vorne hinstellen. Also ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Trump war wirklich jemand, der sich mit fast niemandem gut verstanden hat, weil er natürlich auch überall immer gemerkt hat, dass er nicht sehr willkommen ist und das kommt nicht gut an. Deswegen ist er immer auch dann nach Nordkorea oder woanders hingefahren, wo man oder nach Ungarn zu Orbán, wo man ihn dann auch hofiert hat. Also ich glaube, das wird schwierig, diplomatisch das hinzubekommen. Wenn wir jetzt auch noch überlegen, dass er im Gespräch ist, dass Richard Grenell Außenminister werden soll, der war ja unter Trump schon Botschafter hier in Deutschland und der hat hier schon als Botschafter wahnsinnig viel Porzellan zerschlagen. Und wenn der jetzt dann Außenminister werden sollte, steht ja noch nicht fest. Also da kommt einiges auf Europa zu, an Forderungen. Und da muss man geschlossen gegenhalten und die eigenen Positionen dann in Deals gehen mit Trump. Das ist ja auch so, der Businessman macht Deals, die ihn auch gut dastehen lassen, zumindest auf einer oberflächlichen Ebene, dann kann man miteinander klarkommen. Aber ich glaube auch insgesamt, auch wenn Jens Spahn jetzt immer sagt, Trump ist ein guter Politiker, insgesamt ist das auch ziemlich fremd für einen Herrn Merz, was da im Weißen Haus sitzt. Weil Herr Merz ist eigentlich, ich meine, das ist ja das, ich habe ja jetzt immer so Flashbacks vor Angela Merkel. Das waren die Politiker, die damals schon rumliefen in den 90er Jahren und die versuchen jetzt in einer anderen Welt nochmal erfolgreich zu sein. Und ja, also ich glaube, das wird nicht gut funktionieren.
Ja, das steht zu befürchten. Nun, auf der anderen Seite könnte man ja auch fragen, so, okay, Trump macht Deals, die dafür sorgen, dass er im Moment gut aussieht, um dann eben wiedergewählt zu werden. Ist das nicht was, was wir generell an der Art und Weise, wie Politik heutzutage gemacht wird, kritisieren können? Weil das ist ja zum Beispiel auch was, was man jetzt in meinen Augen insbesondere auch der FDP in Deutschland zum Beispiel vorwerfen könnte, dass das politische Denken, auch derer, die die Politik praktisch ausführen, zu sehr gerichtet ist auf, das ist mein Job und ich möchte in diesem Job bleiben.
Da könnte ich jetzt sogar, und ich hoffe, Trump hört auch diesen Podcast, weil er hätte eigentlich eine große Chance. Er hätte eine sehr große Chance. Er kann nicht mehr wiedergewählt werden. Das ist seine zweite Amtszeit. Und wenn es noch eine Demokratie ist nach diesen 4 Jahren, dann kann er nicht wiedergewählt werden. Er könnte sich also jetzt in dieser Amtszeit eigentlich eine Legacy schaffen. Was würde die Welt sagen, wenn er jetzt im ersten Schritt sagt, ich hole auch ein paar Demokraten in mein Kabinett, ich will die Polarisierung in den USA entschärfen, können ja sehr konservative Demokraten sein, ist ja egal. Und dann stellt er sich hin und sagt, ich will jetzt ein Friedenspräsident werden und alle Konflikte auf der Welt lösen. Er ist diese Art von Politiker, die in keine Schablone passt, die sich auch nur sehr begrenzt durch mächtige Interessengruppen kontrollieren lässt, der sowas vielleicht starten könnte. Das hatte man auch ein bisschen gehofft, als er 2016 angetreten ist. Wir haben ja immer gesagt, wird Trump jetzt anders? Er hätte damals, glaube ich, auch mit einer einigermaßen vernünftigen Politik locker die zweite Amtszeit bekommen, wenn er bestimmte Projekte, wo es überparteilichen Konsens gab, Infrastruktur und so, wenn er das in den Vordergrund gerückt hätte. Aber die Befürchtung ist halt, darum geht's Trump nicht. Und deswegen wird das leider nicht kommen. Aber vielleicht kann er so einige Initiativen in die Wege leiten, die dann doch irgendwas bewegen, weil es eben nicht in diesen etablierten Politikmechanismen funktioniert. Aber die Frage ist, ist es das wert auf der anderen Seite, dass wir jetzt Millionen undokumentierter Immigranten in den USA haben, die jeden Tag damit rechnen müssen, dass die Polizei an ihrer Tür klopft und die Eltern von Kindern abgeschoben werden und die Kinder noch bleiben dürfen, weil sie eine Staatsbürgerschaft haben, weil sie in den USA geboren sind. Die Ängste, die momentan in diesen Communities herrschen, dass jetzt schon demokratische Gouverneure in den USA gesagt haben, kommt in unseren Staat, wir schützen euch vor Abschiebung. Also das zeigt eigentlich eher die großen Probleme, die mit so einer Trump-Präsidentschaft verbunden sind, selbst wenn er durch seine unorthodoxen Regierungsstil vielleicht einige Probleme lösen kann. Die meisten wird er verschärfen.
Ja, ich erinnere mich auch noch, dass ja, also gerade, ich kann mir auch vorstellen, dass das einen großen Einfluss auf die Wahl 2020 hatte, dass er ja so erkennbar überfordert war mit dieser Corona-Pandemie, dass das auch einen großen Einfluss darauf hatte. Weil natürlich kann man sich darüber streiten, ob jetzt die Biden-Regierung das in so vielen Punkten besser gemacht hat. Aber natürlich sehen ja die Leute, wenn sich ein Präsident bei einer Presseerklärung vor die Presse stellt und dann sagt so, ja, wir könnten ja uns darüber nachdenken, ob man nicht Desinfektionsmittel injizieren könnte, um irgendwie das Virus von innen heraus praktisch wegzureinigen. Jetzt sind wir ja schon bei der Innenpolitik. Ein Thema, was ja den Wahlkampf auch insbesondere zuletzt sehr bestimmt hat, war das sogenannte Project 2025. Trump hat sich ja auch wüst davon distanziert am Ende und hat gesagt, das ist überhaupt nicht seine Idee, das ist gar nicht das, was er möchte. Was konkret ist dieses Project 2025? Wo kommt das denn her? Und was hat es damit auf sich? Also lügt Trump, wenn er sagt, dass das überhaupt nicht dem entspricht, was er möchte? Hat er das aus wahlkampftaktischen Gründen gesagt? Oder was ist da jetzt los?
Also er lügt, wenn er sagt, er hat damit nichts zu tun. Das ist ganz klar. Aus mehreren Gründen. Es gibt Interviews mit dem Chef der Heritage Foundation. Das ist ein sehr konservativer Think Tank, der hauptsächlich hinter diesem Projekt steht. Der sagt eindeutig, Trump ist informiert, wir koordinieren uns mit ihm, der ist mit allem zufrieden, was wir da machen. 25 seiner ehemaligen Berater haben an diesem Dokument mitgeschrieben. Und J.D. Vance hat eine Einleitung geschrieben, ein Grußwort für dieses Projekt. Also engere Verbindungen gibt es kaum. Dieses Projekt ist eine Reaktion auf 2016, wo man gesehen hat, dass dieser Präsident nicht vorbereitet ins Weiße Haus gegangen ist. Es hat fast 2 Jahre gedauert, bis der überhaupt ausreichend Personal gefunden hat für seine Position, auch weil er ja dauernd wieder feuert und neue Leute finden muss. Er hatte programmatisch keine Überlegung, was er groß machen will, außer Mauer bauen. Und er musste sich da erst reinfinden. Und da hat man auf konservativer Seite gesagt, diesmal müssen wir präpariert sein. Das heißt, wir schreiben eine Agenda, was umgesetzt werden soll, 900 Seiten Text für alle Politikbereiche, wie man sich das vorstellt, was Trump machen soll, zum Teil wirklich sehr angsteinflößend. Also Bildungsministerium soll abgeschafft werden. Das Familienbild ist ein bisschen aus den 50er Jahren, ganz veraltet, Frauen am besten wieder Kindererziehung und nicht auf den Arbeitsmarkt. Es ist viel christlicher Nationalismus drin, also sehr religiös unterfüttert. Dann versucht man gleichzeitig die Regierung so zu umstrukturieren, dass die Macht von Trump im Weißen Haus konzentriert wird. Man will das Justizministerium stärker von ihm abhängig machen. Man will das FBI stärker dem Weißen Haus unterstellen, dass er auch gegen seine politischen Gegner leichter vorgehen kann. Und das hat er ja im Wahlkampf sogar angekündigt, dass er die einsperren will. Das sind sehr, sehr problematische Tendenzen. Also das ist auf der einen Seite eine sehr konservative politische Agenda und die Idee, das System so umzuformen, dass Trump diese Agenda eigentlich auch leicht durchsetzen kann. Und das würde zentrale Elemente dieser Gewaltenteilung und Checks and Balances, die es in dem politischen System gibt, aushebeln.
Haben Sie das Gefühl oder glauben Sie, dass tatsächlich versucht wird, dieses Projekt umzusetzen? Oder ist jetzt dadurch, dass das im Wahlkampf so zerrissen wurde in der Luft, ist das jetzt verhindert worden? Ist das jetzt weg vom Tisch?
Also das ist die Heritage Foundation, hat das zusammen mit 100 anderen sehr konservativen, zum Teil auch religiösen Gruppen erarbeitet. Das Interessenfeld dahinter ist sehr, sehr stark und da stehen auch sehr, sehr wohlhabende Einflussleute hinter. Auch Peter Thiel ist einer, der hinter diesen Projekten steht, deswegen auch, glaube ich, J.D. Vance da so ein bisschen platziert hat, so kann man das schon fast sagen. Das ist eine langfristige Strategie gewesen, J.D. Vance zu fördern. Damit muss man rechnen, dass das umgesetzt wird. Solange die Leute halt in diesem Umfeld von Trump ihn überzeugen können, dass das etwas ist, wovon er profitiert. Und das ist immer noch die große Unbekannte. Trump ist, genau wie wir das ja besprochen haben, geringe Aufmerksamkeitsspanne, sehr auf sich fixiert. Wenn er da keinen Nutzen für sich selber sieht, dann kann er das auch schnell wieder in die Tonne stampfen. Aber diese Interessen, die dahinter stehen, das hat sich in den USA, diese konservative Think-Tank-Interessengruppenwelt, die hat sich seit den 80er Jahren rausgebildet, auch als bewusste Strategie, dass man gesehen hat, man hat einen strukturellen Nachteil gegenüber den Demokraten bei der Mobilisierung von Wählern. Wir müssen hier ein Gegengewicht, eine Expertise entwickeln und die ist jetzt eigentlich gebündelt in diesem Project 2025 und da ist schon so viel Arbeit reingesteckt worden, die Leute wollen das auch umsetzen und die werden das massiv versuchen.
Das maßt echt ein bisschen bedrohlich an. Ich möchte nochmal sagen, wenn es auch noch Fragen gibt, das zum Beispiel war auch gerade eine Frage aus dem Chat, wenn weitere Fragen vorhanden sind an Professor Dr. Christian Lammert, können die gerne gestellt werden. Bleiben wir nochmal ein bisschen in der Innenpolitik. Eine Sache, die Donald Trump ja auch gesagt hat, jetzt bei seiner Antrittsrede, aber bei seiner Rede zum Wahlgewinn, da hat er auch gesagt, er möchte, dass Amerika heilt. Er hat zudem gesagt, was er ja zu Recht anspricht, dass durch die Inflation die Lebenshaltungskosten sich deutlich erhöht haben. Und er wirft ja die Frage auf, so geht doch mal wirklich in euch. Müsstet ihr nicht sagen, wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, unter mir ist es euch besser gegangen? Hat er damit recht und wird er es vor allem hinkriegen, dass es den Leuten wieder besser geht?
Also das ist auch eine Frage, die immer nachdem die Leute wählen gehen, gefragt wurde. Geht es ihnen heute besser als vor 4 Jahren? Und die, die Trump gewählt haben, sagen zu 90% nein. Und die, die Harris gewählt haben, sagen zu 90% ja. Da ist auch viel vergessen dabei, glaube ich, bei den Leuten. Also vor 4 Jahren war die USA in der Covid-Pandemie. Die Wirtschaft war am Boden. Da kann es einem jetzt nicht schlechter gehen als damals. Und dann wird ja auch häufig gesagt, na, die Zeit vor der Covid-Pandemie, da ging es uns besser. Ja, Inflation, das ist auch ein Argument, was ich ganz klar sagen muss. Die hat die Preise nach oben getrieben. Und selbst wenn die Inflationsrate jetzt wieder runter ist durch die Biden-Administration, Lebensmittelkosten, Energiekosten sind immer noch viel höher als vor der Krise. Wir haben einen Indikator, der das, glaube ich, auch ganz gut visualisiert ist, sogenannte Food Insecurity. Das heißt, das misst, inwieweit Haushalte in der Lage sind, jeden Tag ordentliches Essen auf den Tisch zu bringen. 13% der US-Haushalte können das nicht. Und ich glaube, da sieht man, dass selbst wenn es unter der Biden-Administration, was heißt wenn, es gab ökonomische Erholung, die extrem ungleich verteilt ist. Jetzt sehen wir, letzte Woche hat allein Elon Musk 63 Milliarden wieder an Wohlstand zugelegt und 13% der Haushalte in den USA können sich kein Essen leisten. Da sieht man das Ausmaß der Ungleichheit in den USA und das wird so wahrgenommen und dann sagen die Leute, die Demokraten waren jetzt im Amt, die haben das nicht verbessert, es ist noch teurer geworden alles, jetzt soll Trump das wieder richten. Alle Ökonomen, die sich die Wirtschaftsprogramme der beiden Kampagnen angeguckt haben, haben ganz deutlich gesagt, Trumps Pläne führen zu höherer Inflation und höherer Staatsverschuldung. Und das sind genau die Probleme, die ihn eigentlich jetzt ins Amt gebracht haben, die dann noch verschärft werden würden.
Diese große soziale Ungerechtigkeit in den USA, die ist ja seit vielen, vielen Jahren ein Thema und sie nimmt ja immer weiter zu. Und das ist eine Frage, die ich mir generell gestellt habe, jetzt in der Beobachtung der Vereinigten Staaten in den letzten Jahren. Auch im Anbetracht der Tatsache, dass ja in diesem Zwei-Parteien-System wir auch noch zum Beispiel den Faktor haben, dass es viele Punkte gibt, an denen diese Parteien sich auch wirklich sehr nah sind. Ne? Also es gibt einige Kernpunkte, in denen sie auseinanderliegen, aber in vielen Punkten sind sie sehr nah beieinander. Beispiel Israel ist ja so eine Sache, es war praktisch unmöglich, einen Präsidentschaftskandidaten zu wählen, der keine Solidarität mit Israel bekundet hat, wenn man das zum Beispiel gewollt hätte. Aber es gibt auch diverse andere Punkte. Da ist dann so ein bisschen die Frage, also wenn man so Probleme hat wie die große soziale Ungleichheit, wenn man eben sieht, dass das Gesundheitssystem in den USA auch sehr problematisch ist, dass die Leute teilweise Schulden machen müssen, um für ihre Gesundheit zu sorgen oder Schulden machen, um sich weiterzubilden. Gibt es überhaupt also kann man diese Hoffnung, die dann teilweise in so Wahlen gelegt wird, dass jetzt der Präsident kommt, der das aber alles reparieren wird und dafür sorgt, dass diese Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, ist diese Hoffnung überhaupt berechtigt oder ist das illusorisch? Kann überhaupt irgendein US-Präsident jemals dieses System so korrigieren?
Also ich glaube, man kann Obama als gutes Beispiel nehmen, warum ich sehr pessimistisch bin, dass das klappen könnte. Der ist 2008 im Wahlkampf mit einem sehr umfassenden Reformprogramm zur Gesundheitspolitik angetreten. Wenn er das durchgesetzt hätte, mit dem er angetreten ist, wäre das eine massive Veränderung des Gesundheitssektors in den USA geworden, zur Verbesserung der meisten Bürger in den USA. Im Verlauf der Verhandlungen, nicht nur mit Demokraten, sondern auch mit mächtigen Wirtschaftsinteressen, Pharmaindustrie, Versicherungsbranche, ist das Ganze so umgemodelt worden, dass es immer noch eine Verbesserung war, aber dass auch die Pharmaindustrie und die Versicherungsbranche davon massiv profitiert hat, beziehungsweise keine Einbußen gehabt hat. Und das ist ein Problem im amerikanischen politischen System, dass mächtige Interessengruppen, deren Einfluss ist so stark, dass auch renommierte Politikwissenschaftler, die jetzt nicht irgendwie marxistisch angehaucht sind in den USA, sagen, eigentlich müssen wir in den USA von einer Oligarchie sprechen. Wir haben einige wenige mächtige Interessengruppen und sogar Einzelpersonen, jetzt wie Elon Musk, die so viel Einfluss in der Politik haben, dass es eigentlich nur eine untergeordnete Rolle spielt, was die Bürger in Wahlen für Entscheidungen treffen. Weil über den größeren Horizont, den längeren Zeitraum, dieser Kapitalismus im Endeffekt immer größere Ungleichheiten produziert und eine kleine Gruppe von Gewinnern und eine immer größere Gruppe von Verlierern. Und wir sehen jetzt, glaube ich, mit Donald Trump so die Reaktion der wütenden Unterklasse, Mittelklasse, die damit nicht mehr zufrieden ist und die eigentlich den etablierten Kräften nicht traut. Und deswegen haben sie aus der republikanischen Partei eine Trump-Partei gemacht.
Ja, und vor allem haben sie aber ja eigentlich den Metzger gewählt.
Ja, so wird es ja auch in vielen Karikaturen immer beschrieben. Und das wirft man ja häufig auch Leuten mit geringem Einkommen vor, dass sie sich leicht verführen lassen von irgendwelchen Populisten und im Endeffekt immer schlechter dastehen. Also nach der ersten Amtszeit von Trump, er hat versprochen, den Sumpf auszutrocknen. Und damit meinte er genau diesen Einfluss von Lobbygruppen und Interessengruppen. Und was hat er geliefert als größte politische ökologische Reform die größte Steuervergünstigung für Großunternehmen und reiche Menschen. Also da funktioniert das System, dass die Wirtschaft, und das sind die Forderungen, und das sehen wir jetzt auch schon wieder in der Trump-Agenda, massive Deregulierung nach innen. Umweltschutz, Verbraucherschutz wird zurückgefahren. Die Wirtschaft kann brummen und das Ganze geht auf Kosten der Bürger.
Ja, also das Klima wird deutlich ungemütlicher, ne? Das haben wir auch schon in den letzten Jahren gesehen. Nach der Wahl 2020 hatten wir im Januar 2021 diesen Sturm aufs Kapitol. Jetzt letztes Jahr hatten wir den Anschlagsversuch auf Donald Trump. Das ist gerade alles sehr, sehr ungemütlich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe irgendwie so die leise Befürchtung, bis zum 20. Januar, wenn Trump dann offiziell seine Inauguration hat, da ist noch viel Zeit. Und ich weiß nicht, ich habe so ein ungutes Gefühl, also hoffentlich irre ich mich da, dass da noch irgendwas passieren kann. Irgendwas, was nicht zwangsläufig gut ist für das gesamte Klima.
Ist das, also meine Angst war so ein bisschen, wenn er verloren hätte, ja. Ich glaube, dann hätten wir massive Gewalt gesehen. Das glaube ich. Die Linke ist nicht so radikal. Da gibt es so einige kleinere Gruppen, die vielleicht auch so radikal sind, aber die sind bei weitem nicht so organisiert, auch nicht so vernetzt mit einem Medienuniversum wie die Rechte, die da auch gut mobilisieren kann. Aber es gibt jetzt schon Ankündigungen. Am Tag der Amtseinführung soll es in den USA überall im ganzen Land massive Proteste geben. Frauen, alle haben angekündigt, wir werden gegen diese Administration protestieren. Das gab es auch schon 2016, da gab es auch den Women March in Washington, Hunderttausende, die daran teilgenommen haben. Ich glaube, dass das wird passieren. Und wo ich dann zustimmen würde, wo ich momentan am meisten Angst habe, ist, dass die Rhetorik von Trump, die immer gesagt hat, die anderen, die Linken, die Antifa, das sind Feinde, das ist Ungeziefer, dass das dann, wenn die protestieren gehen, bestimmten rechten Kräften eine Legitimation gibt, gewaltsam dagegen vorzugehen. Also was dann die Proud Boys oder andere Milizengruppen dann machen, die sich jetzt wahnsinnig bestärkt sehen, weil Trump ja auch eindeutig signalisiert hat, ich höre euch. Ich glaube, da besteht Gefahr, dass das dann gewaltsam sein kann.
Also Sie haben gerade gesagt, ja, das ist auch richtig. Es gibt unter den Linken deutlich weniger Radikale, aber der Anschlagsversuch auf Trump hat uns ja gezeigt, im Zweifel reicht auch ein einziger Radikaler.
Deren Anhänger der Republikaner war.
Ja, ne, aber trotzdem, jetzt unabhängig davon, welche politische Couleur er hatte, so im Zweifelsfall müssen die auch nicht sonderlich organisiert sein, um trotzdem Einfluss zu haben. Jetzt wird das hier alles gerade natürlich ein bisschen düster. Vielleicht versuchen wir noch so ein bisschen mit einem hoffnungsvollen Ausblick daraus zu gehen. Also wenn es noch irgendwelche Fragen gibt im Chat, dann bitte gerne jetzt, sonst würde ich nämlich langsam zum Schluss kommen. Dementsprechend, was glauben Sie, welche Aspekte würden Sie zum Beispiel einem Präsidenten Donald Trump auch positiv anrechnen?
Da habe ich momentan nach dem Wahlkampf wirklich Schwierigkeiten, was zu finden. Also wenn er nur ansatzweise das umsetzt, was er da angekündigt hat, dann wird das dann werden das schwarze 4 Jahre für die USA und für die Welt. Weil wenn er wirklich jetzt in millionenfach Immigranten deportieren wird, das wird, und ich meine, da gibt es genug Statistiken, das wird einen massiven Schaden für die US-Wirtschaft bringen. Es gibt genug Studien, die zeigen, ohne die undokumentierten Immigranten funktioniert die US-Wirtschaft nicht mehr. Die zahlen ja auch Steuern, die zahlen in die Rentenversicherung ein. Das wird eine massive Krise, wenn er, wie angekündigt, und das schwankt ja zwischen 2 und 20 Millionen Leute abschieben will. Wenn er wirklich dann anfängt, seine politischen Gegner mit dem Justizministerium zu verfolgen, dann ist das gräuslich. Wir haben jetzt auch ein Urteil des obersten Verfassungsgerichts, die ihm weitgehende Immunität zugesteht in seinen Amtshandlungen. Das heißt, er ist auch noch entgrenzter, als er das vorher war, weil er mit mit überhaupt keiner strafrechtlichen Verfolgung mehr rechnen muss. Er wird jetzt auch nicht mehr verfolgt. Die Bundesverfahren sind ja alle schon eingestellt worden. Das wird nicht weiterverfolgt. Also wegen dem Sturm aufs Kapitol und wegen der Geheimdokumente muss er sich nicht mehr verantworten. Es bleibt eventuell noch die Klage in Georgia. Und das auch als wenig positiver Ausblick. In New York steht noch die Verkündung des Strafmaßes aus, die jetzt irgendwann kommen sollte. Und wenn der Richter in New York sagt, er muss aufgrund dieser Hush-Money-Zahlungen ins Gefängnis, da möchte ich nicht wissen, was in den USA passiert. Also nach dem Wahlkampf sehe ich noch keinen null positiven Hoffnungsschimmer.
Könnte er denn aus dem Gefängnis regieren? Ginge das?
Ja, kann er.
Gibt's da historische Beispiele für?
Nee, die gibt's noch nicht, aber also es ist ja dann die Frage, ob er wirklich ins Gefängnis muss und ob man dann sagt, er darf mit einer Fußfessel im Weißen Haus sein. aber theoretisch ist das alles noch möglich. Da ist er ja schon verurteilt worden bei über 30 Verfahren. Und ob das jetzt so passieren wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird der Druck auf den Richter auch so hoch, dass man sagt, die Strafe wird eine Bewährungsstrafe und er muss nicht ins Gefängnis, aber verurteilt ist er ja schon. Also ich sehe jetzt noch nichts. Ich lasse mich jetzt überraschen bis zur Amtseinführung, welche Personalentscheidungen er trifft. Ich glaube, das lässt uns dann erkennen, in welche Richtung es geht, auch welche Flüsterer in seinem Umfeld sich durchsetzen können. Und dann hören wir uns die Amtsantrittsrede an. Und wenn die wieder so düster wird wie 2016, dann wird es auch düster.
Gut, also positiv aussteigen können wir jetzt nicht, aber ich sag's mal so, es bleibt auf jeden Fall spannend. Das kann man, glaube ich, sagen. Lieber Herr Professor Dr. Lammert, ich danke Ihnen sehr herzlich. Bleiben Sie jetzt noch bitte, gehen Sie bitte nicht gleich aus der Leitung, bis das hier alles vernünftig offline gegangen ist, damit wir sauber rausgehen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und bedanke mich bei den Zuschauern für die paar Fragen, die hier in den Chat gekommen sind. Das Ganze gibt es natürlich dann auch zum Nachhören, kommt im Laufe des Nachmittages dann auch auf den gängigen Podcast-Portalen und es wird schon irgendwie müssen wir ja durchkommen. Ich wünsche uns allen gutes Gelingen und ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Lammert.